Du willst deine erste Immobilie kaufen. Du willst natürlich alles richtig machen. Das verstehe ich, das wollte ich auch. Aber ich kann dich beruhigen oder auch nicht. Du kannst gar nicht alles richtig machen, weil auch wenn ein Haus ein einfacher Umstand ist, es gibt ganz, ganz viele Dinge, die es zu wissen gibt, die du nicht wissen kannst und die man auch nicht aus dem Lehrbuch bekommt, sondern eben durch Erfahrung macht. Und deswegen ist diese Folge dazu da, dir zu helfen, so einen guten Trade-off zu machen und abzuwägen, okay, ab wann kann ich eigentlich springen, weil es ist auch ein großes Risiko und das ist noch viel, viel schlimmer, als was falsch zu machen, niemals die erste Immobilie zu kaufen. Dann kenne ich auch ein paar Kandidaten. Das ist total schade. Du brauchst es nämlich unbedingt, wo du wirklich drauf achten musst, welche Fehler du absolut vermeiden musst und wo du sagen kannst, okay, ich springe jetzt einfach mal, das wird schon. Das Ganze ist so ein bisschen inspiriert oder den Impuls habe ich davon, der Tomek Piotrowski, der Papst für die Mietergespräche. Ich hatte ihn neulich im Podcast. Der hat ein Buch gemacht, Mein erster Deal, und da hat er mich auch zu interviewt. Gibt es auch einen Podcast dazu, wo es eben darum geht. Und das schreiben mich ja auch bei Instagram ganz viele Leute an. Und ich kann mich immer wieder dahin zurückversetzen. Und mein erster Deal war total cool und es hat total viel Spaß gemacht. Und ich versuche das jetzt so ein bisschen für dich einzubauen, dass es vielleicht haptischer wird. Weil wenn mir das einer so erklärt, nach einer Struktur, finde ich das immer ganz interessant. Aber was bedeutet das eigentlich im konkreten Beispiel, ne? Ich bin Jasper, ihr kennt mich, Tonsteine steuern. Lass uns direkt anfangen. Also vielleicht erstmal zunächst vorweg. Wie gesagt, du kannst absolut nicht alles richtig machen. Aber es gibt zwei Sachen, auf die musst du unbedingt achten, weil das sind Fehler, die lassen sich nicht rückgängig machen. Und diese zwei Fehler sind Nummer eins, du darfst nicht in der falschen Lage kaufen. Man kann an der Immobilie ungefähr alles ändern. Man kann sie sanieren, man kann den Mieter irgendwie loswerden, man kann mit Miteigentümern irgendwas machen, man kann sie anders fotografieren, anders möblieren. Aber da, wo sie steht, das wird sich nicht ändern. Du kannst es nicht abbauen und woanders wieder aufbauen. Das heißt, wenn du eine schlechte Lage hast, dann wirst du das nie verändern können. Deswegen wären meine Überlegungen bei meiner ersten Immobilie ganz, ganz viel lagebezogen. Ich kann dir mal erklären, wie ich das damals gemacht habe. Meine erste Immobilie war in Köln. Und da war es so, ich wohne nicht in Köln, aber ich habe verstanden, Köln gehört zu den Big Seven, zu den großen sieben Städten, die ein besonderes Potenzial in der Wertentwicklung für Immobilien haben. Und dann wurde mir die Immobilie vorgeschlagen. Es ist eine andere Geschichte, nochmal eine Räuberpistole, wie das alles passiert ist. Aber worauf ich hinaus möchte, wie habe ich meine Entscheidung getroffen? Ich habe angefangen, mir erstmal anzuschauen, wie viele Leute leben in den einzelnen Stadtteilen. Ne? Weil es gibt einmal die große Lage, Makrolage, da habe ich verstanden. Und da würde ich dir auch empfehlen, eine erste Klassifizierung zu machen. Es ist eine A, B oder C Lage. In Köln ist in Deutschland eine sehr gute Lage. Da hatte ich überhaupt gar keine Kopfschmerzen. Aber es geht dann auch um die Mikrolage. Ne? Also um den Stadtteil, um die Straße, um das Drumherum, etc. Und da habe ich mir eben einmal Listen gemacht, wie viele Menschen leben in welchen Stadtteilen. Ich habe Bevölkerungs- und demografische Statistiken gemacht und mir gezogen, wo ich den Zuzug auch gesehen habe. Oder da konnte man sogar weit runter gucken, welche Bevölkerungsgruppen zuziehen und welche zurückziehen. Das fand ich dann auch ganz wichtig und interessant und spannend. Passt das zu meiner Wohnungsgröße? Wenn da nur fünfköpfige Familien hinziehen, dann wird es wahrscheinlich keine hohe Nachfrage nach meiner 42 Quadratmeter Wohnung geben, die zwei Zimmer hat. Ne? Das ist nämlich mein erster Deal gewesen, meine erste Immobilie. Deswegen habe ich das dann mir so angeschaut und habe dann herausgefunden, der Stadtteil, in dem ich gekauft habe, ist Neu-Ehrenfeld. Dann bin ich natürlich hingefahren und war erstmal total schockiert, weil der Stadtteil, also auf dem Papier sah das alles total geil aus. Gegenüber war so ein riesiger Gewerbehof, daneben war so ein großer Toyota-Händler und das Haus war Baujahr 1996. Das ist übrigens ein Punkt, den würde ich immer so ein bisschen außen vor lassen. Klar, abschreibungstechnisch kann das sehr relevant sein, aber für die Substanz habe ich mir gedacht, okay, wenn was kaputt ist, kann man es ja immer reparieren. Ne? Das ist ein veränderlicher Parameter. Deswegen würde ich sagen, für den ersten Deal kann man das so ein bisschen nachordnen. die Fassade war durch die gewerbliche Prägung irgendwie durch Abgase schon so ein bisschen dreckig und da passierte halt natürlich ein Haufen Zeug. Und deswegen war die Wohnung günstig. Es war sozial errichteter Wohnraum mit Mietpreisbindung, wo nur Leute einziehen konnten mit einem Wohnberechtigungsschein. Ne, deswegen bin ich da rein und so. Und das präsentierte sich erstmal nicht so geil, würde ich sagen. Die erste Wohnung, die ich nicht gekauft habe, ärgere ich mich jetzt drüber, weil Köln eine tolle Entwicklung gemacht hat. Wir haben, glaube ich, ich habe 3.300 Euro den Quadratmeter bezahlt. Ich schätze mal jetzt aktuell nur aus der Hüfte geschossen 5.500 den Quadratmeter. Jetzt 6 oder 7 Jahre später. Die Wette ist total aufgegangen, eben weil sich die Lage sehr, sehr gut entwickelt hat. Aber ich bin in diese Wohnung reingelaufen und da war ein Mieter drin. Die Wohnung sah wirklich absolut scheiße aus und sie war direkt zur Straße gerichtet, hatte keinen Balkon und gegenüber dieser Gewerbehof hatte ganz, ganz grelles Neonlicht. Das habe ich mir immer gedacht, das scheint ja total da rein. Da auch noch ein Tipp, ein Fehler, den man natürlich häufig macht. Man geht von sich selbst aus. Du musst es jetzt nicht verwerfen, nur weil du nicht selbst einziehen könntest, aber ich habe so wirklich ein paar Punkte gesehen, wo ich gesagt habe, boah, da habe ich Bauchschmerzen im Nachhinein, weil es wäre total egal gewesen. Aber wir haben nochmal die Nachbarwohnung angeguckt, die war von der Straße abgewandt, hatte einen kleinen Balkon, war irgendwie, finde ich, ein bisschen sweeter geschnitten. Ne? Schnitt kann man in Teilen verändern, aber ist auch etwas, was man sich durchaus angucken muss, wenn man da überlegt, wer wohnt da eigentlich hinterher. Und da hat ein Student drin gewohnt, der mittlerweile auch gut verdient hatte. Das heißt, es war nicht so sozialkritisches Klientel. Hat mir persönlich erstmal ein viel besseres Gefühl gegeben, was gut war. Das heißt, das Produkt sah ein bisschen besser aus. Deswegen konnte ich mich überwinden, es zu kaufen. Ich hätte mich eigentlich am besten überwunden, beide zu kaufen. Ja, aber im Kern ist es so, es ging im Wesentlichen um die Lage. Alles andere ist veränderlich. Bei den Nachbarn zum Beispiel, die Wohnung, die ich nicht gekauft habe, die Mieter sind da nicht mehr drin. Es gibt die soziale, also die diese Mietpreisbindung nicht mehr. Das heißt, man hätte die Wohnung fertig machen können und mittlerweile irgendwas zwischen 15 und 20 Euro den Quadratmeter vermieten können. Genau, deswegen Lage. Klingt abgedroschen, aber es ist auf jeden Fall so. Punkt Nummer 2, du darfst nicht zu teuer kaufen, weil auch das kannst du nie wieder ändern. Du kannst natürlich Glück haben, dass du die Mieten besser entwickeln kannst, dass es in einer guten Lage hast du tendenziell natürlich auch die Chance, dass sich der Wert besser entwickelt. Aber diesen Abschnitt, den du zu teuer gekauft hast, den musst du immer erstmal wettmachen und den wirst du immer verlieren, auch wenn es hinterher im Plus ist. Aber du bezahlst ihn eben, auch wenn du es vielleicht denkst, in der monatlichen Rate sind das nur 50 Euro oder so. Hinterher, wenn die Wohnung verkauft wird oder nachfinanziert wird, es muss irgendwann abgelöst werden. Du bezahlst dieses Geld. Deswegen, der Gewinn liegt im Einkauf. Zweiter großer Punkt, auf den ich ab Moment 1 in meinem Newbie-Anfängertum achten würde, nicht zu teuer einkaufen. Was heißt das? Man muss auch nicht einkaufen wie ein Profi, finde ich, aber hart verhandeln und gut informiert darüber sein, über das Marktangebot, was es nebendran gibt. Deswegen, und da ist das auch ein häufiger Tipp von mir, wo ich nicht müde werde oder den ich nicht müde werde zu erwähnen, viel besichtigen. Geht nicht in ein Objekt, sagt, die Lage passt, Preis ist irgendwie okay und kauft das. Guckt euch immer mehrere Objekte an. Erstens, bessere Verhandlungsposition, weil das Schlechteste, was man in einer Verhandlung haben kann, ist keine Alternative. Ja? Das heißt, man ist ja darauf angewiesen, dieses Objekt zu bekommen. Das macht einen zu einem schlechten Verhandler in der Position. Und zweitens, ihr könnt den Zustand nicht einschätzen. Ihr wisst nicht, ob ihr was Gutes bekommt oder nicht. Und das hat nichts mit einer sachverständigen Einschätzung zu tun, sondern mit dem Marktbild. Wenn ihr 5 Wohnungen anguckt, dann habt ihr ein besseres Bild, was wird wo zu welchem Preis angeboten und könnt dann viel besser einschätzen, ob das jetzt ein Ausreißer ist oder eben nicht. Genau, das sind die 2 großen Punkte, die du unbedingt beachten musst. Was finde ich nicht so wichtig? Es ist nicht so wichtig, ob dein Zins hinterher 4,1 oder 4,2% ist. es ist nicht so wichtig, ob deine Tilgung 1,5 oder 1,6% ist. Die Erfahrung ist nämlich, man gleist das Ganze dann auf, die Schulden entwerten, beziehungsweise bleiben dann nominal gleich. Die Rate verändert sich ja nicht, aber das Preisniveau entwickelt sich und auch die Mieten entwickeln sich, so dass dann, ob dann 20 Euro übrig bleiben oder 30 Euro, ist hinterher nicht kriegentscheidend, sondern es geht darum, ob es sich dann am Ende für dich lohnt. Ist vielleicht auch Ansichtssache, aber aus meiner Sicht muss das eben nicht durchoptimiert sein. Wichtig ist, dass ihr den Fremdkapitalhebel nutzt. Das bedeutet, einen hohen Anteil des Kaufpreises eben zu finanzieren. Ich habe gerade so ein Instagram-Bashing gehabt, wo mir einer wieder gesagt hat, 110% geht nicht. Die Jungs, die hier mit mir den Podcast aufnehmen, die mich gefragt, geht das denn jetzt wirklich nicht oder geht das wirklich, es kommt drauf an. Ne? Eine Finanzierung ist jetzt kein Joghurt oder ein Hüttenkäse, der irgendwo in einem Regal steht, den man nehmen muss, den es gerade gibt oder nicht, sondern es ist ganz, ganz entscheidend, was ist das Objekt, zu welchen Konditionen ist das eingekauft, wie sieht deine persönliche Situation aus, deine persönliche Bonität und was sind die Interessen der Bank. Es macht auf jeden Fall Sinn, sich mit mehreren Banken auseinanderzusetzen für den ersten Deal, einen hohen Beleihungsauslauf aus meiner Sicht, um eben das Eigenkapital zu schonen, falls auch mal was ist, ein kleiner Leerstand oder eine Instandhaltung oder die Wohnung muss nochmal neu gemacht werden, dafür würde ich immer was zurück in petto halten. Und dafür kann man auch ruhig ein paar Euros im Monat drauflegen. So war es zumindest bei mir. Meine Anforderung war, ich will gar kein Eigenkapital einbringen. Ich habe ein gutes Einkommen. Ich gebe gerne 150 Euro im Monat quasi als Sparrate, wie in ETF oder in irgendwas anderes. Und möchte aber ansonsten nichts bezahlen und das in der Hinterhand haben. Und das hat für mich gut funktioniert. Die Miete hat sich jetzt natürlich deutlich entwickelt. Ich muss diese 150 Euro einfach gar nicht mehr reinschmeißen. Und das sind eben die Dinge, die auch veränderlich sind. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, nur mal angerissen. Möblierte Vermietung, WG-Vermietung, eventuell gewerbliche Vermietung, wodurch man, wenn das Objekt leer ist oder wenn man das Objekt leer gezogen hat, die Erlösseite positiv beeinflussen kann. Ja, deswegen würde ich bei einer vermieteten Immobilie dann immer darauf achten, wer wohnt da drin, aber es ist nicht unveränderlich. Wenn ich weiß, okay, die Person geht für die nächsten 4-5 Jahren raus, ist es wenig, dann kann ich das unter Umständen in meine Gesamtkalkulation mit einbringen. Eine schlechte Lage wirst du nie wieder wettmachen. Ja, nicht durch einen Mieterwechsel und durch nichts anderes. Genau, das sind so die ersten Gedanken dazu. Es ist ganz, ganz wichtig, natürlich seine Hausaufgaben zu machen, die Objekte gut zu prüfen, viel zu besichtigen, aber irgendwann muss man einfach springen. Hab gar keinen Fall Angst davor, keinen Fehler zu machen, weil du wirst bestimmt einen Fehler machen, beziehungsweise werden Dinge passieren, die du nicht so einkalkuliert hast. Wir bewegen uns in einer sehr dynamischen Welt. Und wir wissen auch nicht so hundertprozentig, was die anderen Menschen in unserem Leben machen. Ne? Das heißt, auch wenn du in Vermietung gehst, da ist ein Mieter drin, ist ein Mensch, der lebt da. Du hast nicht unter Kontrolle, was der macht. Freunde dich mit dem Gedanken am besten an. Du musst dein Setting so bauen, dass du vorbereitet bist, immer ein bisschen Cash auf der Seite. Investier in eine gute Lage, eine Lage, die du verstehst. Setz dich mit der Zielgruppe auseinander, passt die Wohnungsgröße zu den Menschen, die da wohnen wollen. Geh auf gar keinen Fall in einen Familienstadtteil, wo nur mehrköpfige Familien wohnen wollen und kauf da ein Einzimmer-Apartment, jetzt mal überspitzt gesagt. In der Top-Lage wie Köln zum Beispiel, wie bei meinem ersten Deal, wird man eh immer alles vermietet kriegen. Aber das sind die Kriterien, an denen ich mich entlanghangel. Und ab einem gewissen Zeitpunkt musst du deinem Bauchgefühl vertrauen und dann einfach springen. Sprich mit ein, zwei Leuten darüber, am besten aber nur mit Leuten, die auch Immobilien haben. Alle anderen Leute werden sehr besorgt sein und dir wahrscheinlich davon abraten und sagen, bist du sicher, das sind ja 150.000 Euro. Du musst irgendwann einfach springen und es probieren. Ich hoffe, das hat dir weitergeholfen. Wenn du das ist jetzt nur ein Teilausschnitt von meinem ersten Deal, das, was ich wichtig finde, was ich, glaube ich, weitergeben kann, ohne jetzt hier sinnlos eine Geschichte zu erzählen. Und wenn du da konkrete Fragen dazu hast, dann schreib die einfach in die Kommentare oder schreib eine E-Mail an jasper@steine-steuern.de.